Herzlich willkommen zu Trotzdem Es, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotzdem Es dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den 1000 Gesichtern.
Also was wir haben wollen oder erreichen wollen letztendlich ist ja das sogenannte NEDA-Konzept, also kein Nachweis von Krankheitsaktivität oder No Evidence of Disease Activity, was bedeutet keine neuen Schübe, keine neuen Läsionen und auch keine Verschlechterung der bestehenden Symptome.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz MS, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Privatdozentin Dr. Clement über das Thema Therapieentscheidung. Hallo Frau Dr. Clement, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen.
Wir starten unsere Folgen immer mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, Sie bekommen von mir zwei Begriffe und können sich spontan für einen der beiden Begriffe entscheiden. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Nach Feierabend die Füße hoch oder noch aktiv sein?
Eher die Füße hoch. Den habe ich den ganzen Tag gelegen und geredet, da kann ich nicht mehr.
Absolut verständlich. Symptome googeln oder lieber nicht?
Lieber nicht.
Optimistisch oder realistisch?
Ach, beides, grundsätzlich aber eher optimistisch.
Mhm. Das war es auch schon, geschafft. Mhm. Mögen Sie sich einmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen, bitte?
Ja, sehr gern. Also mein Name ist Juliane Clement. Ich komme aus Berlin, leite da das MS-Zentrum im jüdischen Krankenhaus, bin da seit 4 Jahren und war vorher lange Jahre an der Charité, da auch auf dem neuroimmunologischen Gebiet tätig. Also ich bin da auf dem Gebiet eigentlich schon sehr lange unterwegs, muss man sagen.
Mhm. Und wir möchten ja heute besonders über das Thema Therapiewahl oder eben auch Therapiestart sprechen. Warum ist in Ihren Augen ein früher Therapiestart sinnvoll?
Ja, also das hängt ganz, ganz wesentlich, glaube ich, damit zusammen, dass wir ja mittlerweile schon viel, viel mehr wissen über die Multiple Sklerose. Das hat sich in den letzten 10, vielleicht auch 20 Jahren ja explosionsartig vermehrt, unser Wissen. Es ist nebenbei ja auch eine der am häufigsten erforschten und beforschten neuroimmunologischen Erkrankungen. Und was man eben weiß, ist, dass es eben unterschiedliche Aspekte gibt, die ganz wichtig sind für den Krankheitsverlauf, also die sozusagen da als Immunmechanismen dem Ganzen zugrunde liegen. Und wir wissen, dass wir am Anfang eigentlich eher eine im Vordergrund stehende Inflammation haben, also eine Entzündung, die vor allem quasi in der Peripherie stattfindet, also außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks. Und da spielen eben die T-Zellen und die B-Zellen eine ganz wesentliche Rolle. Und das können wir sehr, sehr gut einfangen. Und klinisch macht sich das bemerkbar, vor allem eben durch Schübe. Also das ist das, was die Patienten und Patientinnen letztendlich haben. Dann kommt es aber im Verlauf der Erkrankung immer mehr auch zu einer Verschiebung des Gleichgewichts dahingehend, dass eben mehr so Nervenzelluntergänge eine Rolle spielen. Das nennen wir eben axonalen Schaden. Und der geht eben einher mit einer dauerhaften, bleibenden und dann irgendwann auch fortschreitenden Behinderung. Und das Problem ist, dass wir diese Phase, also diese neurodegenerative Phase, eben nicht mehr so gut therapeutisch behandeln können. Wir wissen aber, dass, wenn wir frühzeitig behandeln, diese am Anfang bestehende Plastizitätsreserve, sagen wir, also die Fähigkeit zu kompensieren, damit noch ganz lange aufrechterhalten können. Also mittlerweile deuten sehr, sehr viele Studien darauf hin, also klinische Studien vor allem, aber eben auch Registerdaten, dass es ganz wesentlich ist, eben frühzeitig zu behandeln, damit man dann in 10 und 20 Jahren einfach viel, viel besser dasteht, möglichst eben keine Krankheitsprogression hat oder die zumindest weit nach hinten geschoben hat. Und das ist eigentlich unser Ziel. Und deswegen weiß man mittlerweile, und das setzen wir ja auch in Praxis um, eben möglichst frühzeitig mit der Therapie, mit der richtigen Therapie vor allem, dann auch zu beginnen.
Gilt das denn auch, wenn erst wenige Symptome oder Einschränkungen zu beobachten sind? Also Sie sprachen ja auch gerade von den Schüben, die ja eben auch gerade zu Beginn bei einem Teil der MS-Verlaufsform auftreten. Wenn die noch gar nicht so markant sind, gilt das dann trotzdem schon?
Ja, gerade dann. Also das ist ja meistens die Phase, wo wir eben noch keine dauerhafte Behinderung eben haben. Das heißt, das ist eigentlich die beste Phase, letztendlich zu behandeln. Ja, und da guckt man sich natürlich trotz alledem darüber hinaus nochmal an, wie sieht denn die Herdlast aus im MRT? Wo stehen wir da? Ist da jetzt auch viel in den letzten Monaten dazugekommen, möglicherweise oder nicht? Aber also wenn keine Symptome bestehen, ist das keine, sagen wir mal, keine Gegenanzeige dafür, dass man eben nicht behandelt, sondern im Gegenteil. Also man will ja gerade behandeln, damit eben keine neuen Schübe auftreten und keine neuen Läsionen im MRT und auch keine Krankheitsprogression.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass jedes wirksame Medikament natürlich auch Nebenwirkungen mit sich bringt oder bringen kann. Das sorgt natürlich dafür, dass manche Menschen bei der Therapiewahl eher zögern, direkt ein hochwirksames Medikament einzusetzen, wenn es eben vielleicht scheinbar noch nicht so erforderlich ist. Was raten Sie zögerlichen Patientinnen und Patienten diesbezüglich?
Also erstmal versuche ich immer auch so ein bisschen, sag ich mal, den Patienten, Patientinnen zu erklären, dass man das natürlich absolut verstehen kann, dass also die Einsicht, jetzt mit 25, 22 eine Therapie zu beginnen, die möglicherweise ein ganzes Leben lang geht, das ist natürlich auch ein ganz schöner Brummer, den muss man ja auch erstmal so schlucken. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist es so, und wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Patienten und Patientinnen bei uns, dass es einfach wichtig ist, ganz genau darüber aufzuklären. Erstens, wie sozusagen die Krankheit von der Pathologie her funktioniert und aber auch, wie die Medikamente im Einzelnen wirken und warum das eben an welcher Stelle dann letztendlich angreift und zu welchen Veränderungen es dann im Immunsystem kommt. Und wenn man, je mehr man erklärt, so ist meine Erfahrung, desto eher ist dann am Ende auch die Akzeptanz. Darüber hinaus muss man aber auch über Nebenwirkungen aufklären. Das ist ganz wichtig. Also ich halte nichts davon, den Patienten, Patientinnen zu sagen, nehmen Sie mal und wird alles schon gut. Nee, man muss das schon von Anfang an auch sagen, was möglicherweise eben auf denjenigen zukommen kann an Nebenwirkungen, was jetzt dann auch engmaschig kontrolliert werden muss, was aber möglicherweise jetzt auch gar nicht so dramatisch ist, was man auch akzeptieren kann und was eben im Verlauf, und das ist ja in der Regel der Fall, dass viele Nebenwirkungen ja auch nur am Anfang bestehen und im Verlauf ja dann auch deutlich weniger werden. Und letztendlich gilt natürlich Nutzen, Risiko, also ein Medikament, was gar keinerlei Effekte, Nebenwirkungen, Anführungsstrichen, hat, aber dann wirken soll, das gibt es natürlich auch nicht. Also das muss man auch immer wiederum sagen. Dann sind wir im Bereich des Placebos, ja. Also es wird keine Medikamente geben, die gar keine Nebenwirkungen machen, aber in aller Regel ist es so, dass die gerade im Laufe der Zeit dann auch wirklich sehr, sehr gut toleriert werden können. Und das ist ja unser Ziel, keine Einschränkung im alltäglichen Leben letztendlich zu haben, ne? Und das muss man den Patienten und Patientinnen auch raten. Und ich denke auch gerade in dieser Anfangsphase ist es eben wichtig, dass man sich einfach auch häufiger zusammensetzt, sich Zeit nimmt, auch herauszufinden, was der Patient, die Patientin vielleicht auch erwartet von der Therapie, welche Ängste da bestehen, dass man das auch so ein bisschen eruieren kann und gemeinsam dann eben auch adressieren kann und diesen Weg dann vielleicht auch und die Entscheidung vor allem dann letztendlich auch gemeinsam trifft. Also das, denke ich, ist sehr, sehr wesentlich. Und was wir bei uns im MS-Zentrum auch haben, ist, dass sich die Patienten, Patientinnen eigentlich auch jederzeit akut vorstellen können, ja, wenn irgendwas ist, sei es jetzt ein Schub oder eben doch dramatische oder nicht tolerierbare Nebenwirkungen. Und das baut ja dann auch eigentlich immer ganz gut Ängste auch wieder ab.
Mhm. Um mich für eine Therapie zu entscheiden oder eine Therapie zu finden, die wirklich zu mir als individuelle MS-Patientin, individueller MS-Patient passt, brauche ich im Zweifel ja auch ein wenig Bedenkzeit. Ich habe die Optionen auf dem Tisch, ich möchte vielleicht darüber schlafen, vielleicht nochmal mit einer engen Vertrauensperson sprechen, einfach mir das ein bisschen überlegen. Steht das einem frühen Therapiestart entgegen? Also wie unmittelbar nach einer Diagnosestellung sollte dann die Therapie auch tatsächlich beginnen?
Also in der Regel ist es ja so, dass wahrscheinlich eher ein Schub gerade aufgetreten ist, dass da eh schon Cortison als Hochdosistherapie verabreicht worden ist. Und dann kommt der Patient, die Patientin dann eben zu uns und wir sprechen über die Diagnose und Prognose und so weiter. Ganz oft, und das versuchen wir eigentlich auch, bevor die Therapie begonnen wird, nochmal durchzuführen, sind auch gewisse Impfungen nochmal notwendig. Auffrischungsimpfungen, teilweise auch Pneumokokkenimpfungen, Hepatitis B, Corona-Impfung und so weiter. Das heißt, da brauchen wir eh auch immer nochmal so ein bisschen Vorlaufzeit. Ich halte nichts davon, den Patient oder die Patientin unter Druck zu setzen. Es ist schon wichtig, dass genügend Zeit auch da ist, um diese Entscheidung zu finden, eben auch zu sprechen mit Angehörigen, mit Freunden, sich möglicherweise auch nochmal eine Zweitmeinung einzuholen, weil nur wenn sozusagen auch der Patient, die Patientin das Gefühl hat, ausreichend informiert zu sein, ist natürlich dann auch die Akzeptanz und am Ende natürlich auch die Adhärenz, also das regelmäßige Einnehmen des Medikaments dann auch gegeben. Also einfach es über den Zaun zu brechen, bringt nichts. Aber es gibt jetzt auch keinen, da gibt es jetzt keinen Zeitrahmen. Das muss man mit dem Patienten oder der Patientin besprechen. Natürlich sollte man jetzt nicht 2 Jahre warten, auch nicht 1 Jahr. Also es wäre schon gut, wenn man das im Bereich von Monaten sozusagen irgendwie bahnen könnte, ne? Aber letztendlich muss man das dann immer auch nochmal sich individuell anschauen.
Es gibt verschiedene Therapieansätze mit unterschiedlichen Vorteilen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal erläutern, was es mit Hit Hard and Early und Eskalationstherapie auf sich hat?
Ja, gerne. Also Hit Hard and Early ist eigentlich das Konzept, was letztendlich in allen größeren MS-Zentren und Praxen eigentlich mittlerweile angewendet wird. Das heißt, dass man bei eher aktiveren Verläufen oder gar hochaktiven Verläufen, wenngleich dafür es auch keine feste Definition gibt, gleich mit einer hocheffektiveren Therapie begonnen wird. Was können das für Situationen sein? Nun, Patient, Patientin hat sehr, sehr viele Schübe kurz hintereinander, also eine hohe Schubfrequenz oder eben schwere, alltagsbeeinträchtigende Schübe gehabt in der Vergangenheit, die sich vielleicht sogar auch ganz schlecht nur zurückgebildet haben oder eben im MRT viele neue Läsionen oder gar Fluoride, also akute Läsionen, dann würde man schon schauen, dass man eher gleich mit einem hocheffektiveren Medikament beginnt, um quasi die Erkrankung einzufrieren. Also was wir haben wollen oder erreichen wollen letztendlich ist ja das sogenannte NEDA-Konzept, also kein Nachweis von Krankheitsaktivität oder No Evidence of Disease Activity, was bedeutet keine neuen Schübe, keine neuen Läsionen und auch keine Verschlechterung der bestehenden Symptome. Also das wollen wir und im besten Fall wollen wir eigentlich, dass Patient, Patientin im Alltag nicht beeinträchtigt ist. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund dessen, was ich ja auch eingangs erzählt habe, dass es eben auch wichtig ist, früh zu therapien, ist das natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wie gesagt, nachdem man sich eigentlich in der modernen Therapie der MS auch als solches richtet. Die Eskalationstherapie oder der Eskalationsansatz ist so ein bisschen eher hierarchisch aufgebaut. Das heißt, man beginnt eher mit einem milderen Medikament, also der verlaufsmodifizierenden Therapien aus der ersten Kategorie oder den sogenannten Basistherapeutikern, wartet ab, schaut, wie das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht man dann auf ein höher wirksames Medikament. Und wie gesagt, das ist eher noch so der etwas ältere Therapieansatz.
Und was gibt MS-PatientInnen die Sicherheit, dass die richtige Therapiestrategie für sie gefunden wird? Also wird das nur festgemacht eben an, ist es ein hochaktiver Verlauf, auch wenn es eben gar nicht so klar definiert ist? Oder welche Faktoren werden da noch mit berücksichtigt?
Also das ist auf jeden Fall natürlich ganz individuell zu sehen. Also die richtige Strategie ist jetzt die Frage, was wir darunter verstehen. Wir haben ja einmal die Patientenperspektive und das andere ist sozusagen die ärztliche Perspektive. Das, was ich eben erklärt habe mit dem aktiven, hochaktiven Verlauf, ist sicherlich das Ärztliche. aus Patientensicht, Patientinnensicht spielt sicherlich auch nochmal eine Rolle. Wie kann ich die Therapie quasi in meinen Alltag integrieren? Bedeutet es eine hohe Therapielast für mich? Bin ich beruflich sehr ausgelastet, sondern bräuchte eher längere Abstände, wo ich dann vielleicht gar nicht mit meiner Erkrankung und der Therapie mich auseinandersetzen muss? Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Dann aber auch besondere Lebenssituationen. Wie sieht es denn aus mit Familienplanung? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, weil viele Patientinnen, die diagnostiziert werden, ja gerade in der Familienplanungsphase zum Beispiel sind. Ne? Da ist das natürlich auch wichtig, dass man da guckt, ob man da ein Medikament nimmt, was damit irgendwie perspektivisch auch gut einhergeht, womit man eben auch eine Schwangerschaft gut planen kann. Genau, also das sind so ganz wesentliche Aspekte, sicherlich auch aus der Perspektive des Patienten, der Patientin, natürlich dann auch die Frage der Nebenwirkungen, das ist ganz klar, aber eben auch das Monitoring. Also das sagt uns natürlich erstmal alles etwas aus über die Verträglichkeit des Medikaments und wie gut es sozusagen zum Leben des Patienten, der Patientin passt. Und ansonsten richtige Strategie, wie können wir das kontrollieren? Und natürlich klinisch, also indem sich der Patient, die Patientin natürlich bei uns vorstellt, klinische Untersuchungen macht, auch Fragebogen erheben, Scores zum Beispiel, und natürlich auch das MRT. Also wir machen üblicherweise nach Therapieeinstellung circa 6 Monate später ein MRT und schauen, ist jetzt erstmal soweit alles stabil geblieben oder nicht. Ne? Und das macht man dann auch in regelmäßigen Abständen, um nochmal zu gucken. Und perspektivisch werden da sicherlich auch nochmal Biomarker hinzukommen, die jetzt gerade auch hoch umforscht sind und wozu es auch die einzelnen Studiendaten gibt. Und das wäre natürlich das Optimum, wenn man das da nochmal ergänzend sozusagen hätte. Also Biomarker sind einfach Parameter aus dem Blut, die unter Umständen erhöht sein können und eben Krankheitsaktivität zum Beispiel auch anzeigen können. Also das wird möglicherweise dann in der Zukunft nochmal mit dazukommen.
Wenn jetzt mehrere Behandlungsmöglichkeiten in Frage kommen, spielt ja auch häufig die Anwendungsform und auch die Häufigkeit eine Rolle. Ob es dann eben die Spritze ist, die Sie gerade schon angesprochen haben, oder Tabletten oder eine Infusion. Wie kann man da helfen, dass die Applikationsform am Ende auch die für mich passende ist?
Ja, das ist schwierig, ne? Das kann ich ja wahrscheinlich von außen gar nicht so wirklich sozusagen beeinflussen. Ich sag natürlich oder ich kläre darüber auf, wie die Therapien als solche dann stattfinden würden. Das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich und letztendlich müssen die Patienten, Patientinnen das da in dieser Form dann auch mit sich so ein bisschen abmachen.
Das ist wahrscheinlich auch wieder das Abwägen. Und gibt es noch andere Faktoren, die darüber hinaus, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, bei der Wahl der Therapie eine Rolle spielen und auf jeden Fall mit dem Behandlungsteam besprochen werden sollten? Also Schwangerschaft fiel jetzt eben auch schon, das ist ja auf jeden Fall auch, wenn Familienplanung ansteht, sollte man darüber reden. Aber gibt es noch andere Faktoren, die nicht unangesprochen bleiben sollten?
Ja, also sicherlich, das hatte ich ja auch schon erwähnt, inwieweit jemand beruflich stark eingespannt ist. Wir wollen ja alle Patienten, Patientinnen auf jeden Fall im Beruf halten. Also da müssen wir uns dann auch ein bisschen anpassen, das ist ganz klar, und eben das beste Medikament finden. Aber natürlich spielen auch Nebenerkrankungen eine Rolle. Das muss man sich anschauen. Manchmal gibt es ja auch noch andere Autoimmunerkrankungen. Da gibt es dann auch bestimmte Medikamente, die möglicherweise für beides ganz gut passen. Also das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Dann spielt das Alter eine Rolle. Auch die Frage, handelt es sich jetzt um eine Neueinstellung oder hat der oder diejenige bereits schon eine lange Therapiehistorie hinter sich und möglicherweise schon aufgrund dieser vielen Therapien über 20 Jahre auch eine eingeschränkte Blutzellbildung, das sehen wir ja öfter, dass denen dann eben entsprechend auch die weißen Blutkörperchen dann teilweise dauerhaft zu niedrig sind. Also dem Ganzen muss man dann auch immer noch mal begegnen. Mhm. Ne? Also das ist auch immer sehr individuell, sich letztendlich anzuschauen. Und deswegen kann man eben so eine Entscheidung auch nicht einfach mal so schnell über einen Zaun brechen. Ja, das muss man sich ganz genau einfach auch angucken. Mhm.
Und wie kann ich dann als betroffene Person dann selbst auch dazu beitragen, dass meine MS-Therapie erfolgreich ist oder eben so gut wie möglich wirkt und aber auch vor allen Dingen meine Lebensqualität mit meiner Erkrankung perspektivisch hoch bleibt oder höher bleibt?
Na, also ganz wesentlicher Punkt ist natürlich, dass die Therapie regelmäßig eingenommen wird. Also das ist ja auch gar nicht so unbedingt selbstverständlich, ja. Aber da kommen wir wieder zu unserer initialen Frage, welche Therapie passt am besten möglicherweise. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dass eben die Adhärenz, so sagen wir ja, gut ist und dass das regelmäßig eingenommen wird. Aber darüber hinaus, jetzt mal abgesehen von der immunmodulatorischen Therapie gibt es natürlich auch sehr, sehr viel, was der Patient, die Patientin eben machen kann. Also gerade auch, um diese Reserve, von der ich am Anfang sprach, eben auch möglichst zu schützen. Da gibt es ganz, ganz viele Hinweise darüber, dass eben Sport wichtig ist, körperliches Training regelmäßig in Form von Ausdauersport und auch Krafttraining, kognitives Training, möglicherweise oder einfach im Beruf sein, feste Strukturen haben, das ist ganz wichtig. Gesunde Ernährung spielt eine Rolle, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Und natürlich auf das Rauchen verzichten, das muss man teilweise auch immer noch mal wieder sagen, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und in Zukunft wird wahrscheinlich auch noch mal mehr der hormonelle Einfluss eine Rolle spielen. Darüber wissen wir momentan aber noch zu wenig, gerade bei Frauen. Und Vitamin D als sozusagen gute Substitution sollte auch immer noch mal vorhanden sein. Also das ist sicherlich etwas, was der Patient oder die Patientin dann auch noch mal dazu beitragen kann.
Jetzt zeigt sich der Erfolg einer Therapie ja nicht unmittelbar. Es ist ja nicht am nächsten Tag alles auf einmal wunderbar. Wie viel Zeit sollte einem MS-Medikament denn, ich sag mal, eingeräumt werden oder idealerweise, bevor man eben in diese Bewertung geht, schlägt die Therapie an, wie erhofft, gehen wir den Weg weiter oder ist am Ende vielleicht sogar ein Wechsel erforderlich und wann ist der Zeitpunkt, darüber zu reden?
Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Frage. Also das hängt auch von den Medikamenten ab. Wir wissen, dass einige Medikamente sehr, sehr lange brauchen. Also zum Beispiel Spritzenmedikamente brauchen länger, bis man wirklich von der Wirkung ausgehen kann. Andere Medikamente wirken dagegen schon sehr, sehr frühzeitig. Also was wir ja immer machen, das sagte ich ja auch nochmal, ein MRT im Verlauf. Wenn jetzt aber jemand schon, was weiß ich, nach 3 Monaten fulminanten Schub hätte mit ganz, ganz vielen neuen Herden oder so, dann würde ich natürlich nicht die 6 Monate warten, sondern dann würde ich auch schon früher umstellen. Ne? Das gibt's selten. Meistens weiß man ja schon, in welche Richtung das geht, aber das kann schon mal sein. Also wie gesagt, das hängt immer so ein bisschen auch von dem Medikament ab, was der oder diejenige da jetzt gerade eingenommen hat und natürlich, ob es auch regelmäßig eingenommen worden ist. Aber davon gehen wir ja mal aus. Und genau, und dann muss man dann halt zusammen mit dem Patienten, der Patientin besprechen, was man jetzt weitermacht. Bleibt man jetzt erstmal bei der Therapie und wartet nochmal ab, gibt dem Ganzen Zeit. Also die Immunrekonstitutionstherapien, die brauchen ja sogar noch ein zweites Jahr teilweise, ne, um die volle Wirkung zu entfalten. Oder muss man doch bei stärkerer MS-Aktivität dann auch schon frühzeitiger umstellen. Also auch da gibt es wieder keine Faustregel, ne, sondern das ist dann immer wieder auch auf das jeweilige Medikament und auch auf die jeweilige individuelle Situation letztendlich zurückzuführen und da auch entsprechend zu analysieren.
Gibt es denn Bedenken, die Ihre Patientinnen und Patienten zum Start einer Therapie häufiger äußern? Also gibt es da Themen, da sagen Sie, die kommen eigentlich immer auf den Tisch und wie gehen Sie auf diese Themen dann ein?
Also sicherlich als erstes die Frage, ich bin Mitte 25 oder Mitte 20, Anfang 20 und soll jetzt für den Rest meines Lebens eben ein Medikament nehmen. Das ist natürlich eine Frage, ne? Was wissen wir eigentlich letztendlich über diesen Langzeittherapieverlauf? Und da muss man ehrlicherweise sagen, ja, so richtig viel wissen wir da noch nicht. Wir können 10 Jahre, 20 Jahre maximal überblicken, aber eben auch nicht länger, gerade was jetzt auch eben unterschiedliche Therapien hintereinander angeht. Ja, können uns ein bisschen was aus der Rheumatologie abgucken, das ist auch immer noch mal ganz wichtig. Und auch Vorläuferpräparate, da kann man sich das auch noch mal anschauen. Aber das ist auf jeden Fall immer noch mal eine Frage. Und da müssen wir sicherlich, da sind wir auch gefragt, als Neurologen, Neurologinnen, aber eben auch Forscher, dass man da schon auch noch mal guckt, auch im Sinne der Deeskalation, was man da möglicherweise auch nochmal an Daten gewinnen kann, ja, was diese Frage irgendwie letztendlich angeht. Nebenwirkung ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema und zum Teil natürlich eben auch die Bedenken in Bezug auf Kinderwunsch, Schwangerschaftsplanung oder auch die Frage, kann das möglicherweise krebserregend sein? Mhm. Und da haben wir jetzt bislang Gott sei Dank nicht die Daten dafür, dass es zu einem erhöhten Krebsvorkommen kommen kann, aber da ist es auch immer wichtig, dass man da auch als Arzt, Ärztin up to date ist und da auch dann den Patienten, Patientinnen sagen kann, so und so ist der Stand der Dinge und da brauchen sie sich jetzt erstmal keine Sorgen zu machen. Ja, aber das sind ganz häufige Fragen, die von Seiten der Patienten dann auch kommen.
Vielen Dank. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs. Ich hätte allerdings zum Schluss auch noch ein paar Sätze, die ich gerne von Ihnen vervollständigt hätte. Damit schließen wir unsere Folgen ja auch immer ab. Hier wäre der erste Satzteil. Ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen ohne.
Ohne die Arbeit in einem neuroimmunologischen Tätigkeitsfeld, weil ich das sehr, sehr spannend finde und für mich auch das spannendste Gebiet im Bereich der Neurologie ist.
Zu einem guten Arzt-Patientengespräch gehört unbedingt
Vertrauen. Und das wiederum setzt auch erstmal ein bisschen Zeit voraus. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft dann nicht mehr ganz so unter Druck gestellt werden. Und dass man da auch nochmal mehr, also insbesondere auch für die niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen auch da mehr Zeit da vorhanden ist, um eben ein gutes Gespräch zu führen.
Dann kann ich mir vorstellen, was jetzt bei unserem dritten Satz kommt. Etwas, wofür ich gerne mehr Zeit hätte.
Also im Bereich der beruflichen Tätigkeit sicherlich eben Zeit für die Patienten, Patientinnen, weniger Dokumentation, weniger administrative Geschichten, die einfach sehr, sehr viel Energie auch auffressen. Und ansonsten in der Freizeit auch kann man sich ja auch das ein oder andere nette Hobby schon nochmal vorstellen.
Absolut. Vielen Dank. Jetzt sind wir am Ende unseres Gesprächs. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit mir über das Thema Therapieentscheidung, Therapiewahl gesprochen haben. Ich fand unser Gespräch sehr aufschlussreich. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch weiter über das Thema informieren wollt, schaut auf jeden Fall auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook. Da findet ihr auch mehr zu dem Thema. Und ja, Frau Dr. Kleme, danke schön, dass Sie heute mein Gast waren.
Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht und ja, ich freue mich auch gerne nochmal wiederzukommen, wenn ich darf.
Immer gerne, vielen Dank.
Das war Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei.